Da gab es vor einiger Zeit in der Welt einen Artikel im letzten Jahr von jemandem, der sich da über mehrere Seiten hingestellt hat und gesagt, ja, die total viele Menschen wollen ja Autist sein, um sich die Leistung des Systems zu erschleichen und durch die Aufweichung der Diagnosekriterien und dazu noch den ganzen Asperger-Kram ist denen das ja auch total leicht geworden. Hat da noch ein bisschen was vom Kontext der Selbstdiagnosen mit reingeworfen, was dann schon mal kompletter Nonsens war, weil mit einer Selbstdiagnose kriegt man schlicht und ergreifend kein Fitzelchen irgendwie geartete soziale Leistung. Da kriegt man ein, stellen Sie sich mich mal so an und steigern Sie sich mal nicht so rein. Das Problem, was in dem Kontext ist, die Diagnose Asperger taucht ICD seit 91 auf und im DSM seit 94. Und im Studium von Psychologen, Psychiatern, Psychotherapeuten und all das höre ich erst in den letzten Jahren, in denen ich irgendwie Kontakt mit Leuten habe, die das studieren, überhaupt, dass die mal im Studium dran hatten. Vorher war dann gar nichts. Das heißt, wir haben jetzt einen Haufen Leute, die da draußen in irgendwelchen Praxen sitzen, irgendwelche Weltartikel lesen von allen Leuten, die sich irgendwelche Diagnosen erschleichen wollen, um in den Genuss des Luxus des Wohlfahrtsstaates zu kommen. Man merkt, ich werde nur geringfügig polemisch. Die lesen das immer und die nehmen das ernst, weil das ist ja irgend so ein esoterischer, neumodischer Kram, den habe ich ja nicht im Studium gehabt. Und so lässt man die Leute auf Menschen los. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass Gutachter für Hilfestellungen im Kontext von Kindern sich einfach mal hinstellen, ja wieso, es hat mir doch gerade in die Augen geguckt, es kann doch überhaupt kein Autist sein. Das Gleiche gibt es mit Lächeln, das Gleiche gibt es überhaupt in Form von Mimik. Und dementsprechend, wir haben das unheimliche Problem, dass es sehr, sehr wenig wirklich qualifizierte Fachkräfte gibt.
Komfort 352, Mediamog. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 352. Komfort, den ich am heutigen wilduntergängigen Freitag, dem 21. Dezember 2012, aufgenommen habe. Was haben wir? It is 11:12. Damit ziemlich genau eine Stunde vor Sonnenwende, die in ungefähr einer Stunde ausbricht. Ja. Dann dreht sie um und alles wird wieder großartig und vor allem geht die Welt unter. Das Intro und den Titel... das Intro habe ich geklaut aus dem Themen- und Köpfe-Podcast mit Hawk, der sich über Asperger-Diagnose ausgelassen hat und auch ein kleines bisschen polemisch geworden ist. Und den Titel, der bezieht sich auf den Amoklauf an der Grundschule in USA. Erzähle ich in Teil 1 mehr dazu. Sehr viel mehr. Und was ihr hier allerdings wieder auf die Ohren bekommt, ist dann nicht so sehr ein Amoklauf, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech mit einem kleinen bisschen Mafia und einem kleinen bisschen Space. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke mit einigen Fanboy-Meldungen, darunter ein paar Betas und nicht ganz so Betas, mit ein bisschen was an Mafia und ein bisschen Space und mehr. 0 Grad, partly sunnige, kann ich sowas von überhaupt nicht bestätigen, chillige, oh, geht so, Greetings. Die 0 Grad, Windchillen wie minus 5, Comfort-Level wie minus 4 und der Wind macht irgendwas zwischen 19 und was war es noch gleich, 34, immer noch viel zu viel km/h aus dem Ischt. So, immerhin, hier liegt kein Schnee. Die Anzahl Schnee, die ich heute getroffen habe, ist sehr übersichtlich, weil das ist nämlich nur Restschnee. So, dann wird das richtige Outline aufmachen. Ich habe nämlich hier zu viele zukünftige Outlines schon rumliegen. Aber da komme ich am Ende zu. Das ist auch nur eine DT4. So, und zwar geht es erstmal los, logischerweise mit der Fanboy-Ecke, in der sich mal ein paar Digipad-Rüchte verstecken, weil DigiTimes hat sich zusammengerüchtet, dass das nächste iPad Mini ein retiniertes Display hätte. DigiTimes says its sources did not specify whether or not this new iPad Mini would feature a Retina Display. And, hallo, wenn sie eine höhere Auflösung einbauen, Die einfachste Methode, die Auflösung zu erhöhen, die Apple in der Vergangenheit gemacht hat, ist einfach, die Pixelanzahl in jeder Dimension zu verdoppeln. Und das würde naheliegen, dass das, also wenn ein Mini-iPad mit viermal so vielen Bildpunkten rauskäme und damit genau die Auflösung hätte, die die retinierten großen iPads seit der dritten Generation haben, dann wäre das mit einer Pixeldichte, die noch höher als auf den iPhones wäre. Aber hey, also DigiTimes gerüchtet, ja, das nächste iPad Mini, das hätte ein retiniertes Display. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall nett. Will ich haben. Weil es mir ja bis jetzt immer noch nicht gelungen ist, an ein Mini-iPad meine Finger ranzukommen. Weil komischerweise aus irgendwelchen Gründen die Geräte, die da sind, immer gleich wieder verkauft sind. Scheinen irgendwie beliebt zu sein. Kann ich mir gar nicht erklären, wie. Aber hey, also ja. So, Witz an der ganzen Sache ist, DigiTimes sagt, das ist eigentlich normalerweise bei mir der Punkt, wo ich aufhöre, eine Meldung noch zur Kenntnis zu nehmen. So, plus, da gab es dann auch Leute, die darauf hinwiesen. Ja, also erstens, DigiTimes sagt und zweitens, naja, also was bei den retinierten iPads aufgefallen sein darf, die sind dicker. Eine Spur, nicht viel, ein bisschen schwerer, ein bisschen dicker. Aber sie sind halt dicker und schwerer als die nicht retinierten Geräte. So, das Mini-iPad wird genau für sein geringes Gewicht und seine geringe Dicke gelobt. Ja, so, vor allen Dingen scheinen ja jetzt irgendwie ganz viele, 10.30 Uhr, ganz viele Figuren der Meinung zu sein, dass die nächsten Generationen iPhone und iPad ja schon irgendwie sehr demnächst rauskämen. Was ich immer noch in die Kategorie, da glaube ich irgendwie nicht dran, schiebe. Einfach aus dem Grund, dass wenn Apple jetzt auf einen halbjährigen Rhythmus umstellen würde, also so viel revolutionäre Änderungen zeichnen sich nicht ab, dass sie die noch irgendwie in der Pipeline rumliegen haben könnten. Und B, ja, wenn sie jetzt alle halbe Jahre ein neues Ding raushauen, dann haben sie ja jedes halbes Jahr dann einen Monat oder zwei oder drei, in denen dann die Leute sagen, na, dann warten wir mal lieber auf die nächste Generation, die kommt ja eh demnächst. Na, bei den iPhones hat man es ja gesehen, dass dann da die Gerüchte vom 5. Generation iPhone, nein, vom 6. Generation iPhone, was iPhone 5 heißt, in der Landschaft rumstanden. Da sind die Verkaufszahlen von den verfügbaren Generationen halt nach unten gegangen. So, das hatten wir in den letzten Jahren häufiger mal. Von daher, ich glaube an einen Halbjahresrhythmus erstmal nicht. Also nicht beim iPhone und beim iPad. Hoffe ich auch mal, dass die 4. Generation jetzt ein Ausreißer war, um einfach den Dock-Connector bei den aktuell verkauften Geräten komplett aus der Linie rauszuholen. Oh Gott, ist das windig. Da. Hab ich irgendein Kabel, ne? Da. So. Halbwegs gut eingepackt. Also ja, DigiTimes gerüchtet, die nächste Generation, die hätte dann halt ein, also die nächste Mini-Generation, die hätte dann ein retiniertes Display. Was das eine Feature ist, wo ich sage, das hätte ich gerne auch noch. Retiniert und Mini, dann fällt mir aus dem Stand kein akuter Grund mehr ein, warum ich ein Maxi-iPad haben will. Aber ja. So, oder wie es hier, was war es doch gleich, 9to5Mac, so schön formuliert. While DigiTimes' track record is infamously unreliable, the site does have a credible track record in regards to technologies that power the displays in Apple's products. Blablub. Der Witz ist, irgendwo hatte ich jetzt dann auch mal gelesen, ja, es könnte auch einfach sein, nachdem DigiTimes ja immer in der Zuliefererkette irgendwo Quellen rumliegen hat, dass an denen vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo DigiTimes sie an die Wand wirft, was dran sein kann. Geht es als Motorflugzeug durch? Da hätte ich in jeder Teilfolge ein Motorflugzeug. Was für eine Wintersonnenwende-Folge tatsächlich mal überraschend wäre. Und also was da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Turf, was die da halt meinten, so ja, es kann ja durchaus sein, dass zu dem Zeitpunkt Apple tatsächlich laut drüber nachgedacht hat. So, und dann irgendwann später die Optionen weggeworfen hat. Na, aber ja. Das ist irgendwie das Hochhaus, was er viel macht. Das ist noch nicht mal ein Hochhaus. Fällt mir gerade aus, das ist nur ein Plattenbau. Ja, aber hey, Plattenbauten gibt es ja nur im Osten. Ja, also gucken wir mal. Habe ich mir am letzten Freitag reingeklebt. Am Samstag gab es dann EAS-Droppel. Und zwar, Google hat groß angekündigt, dass sie Exchange Active Sync Protokoll for New Devices am 30. Januar 2013 abschalten würden. Weil Google wirft mal wieder Dinger aus dem Portfolio, die sie meinen, dass man die ja nicht bräuchte. Was sie bei der Gelegenheit eben umbringen, ist Windows-Geräte, die nur per Active Sync von Exchange Mails empfangen wollen und IMAP da gar nicht so dringend unterstützen. Was mir nicht ganz klar ist, bei dem Durchlesen ist, betrifft das jetzt auch meine Push-Mail-Systeme, weil hier Gmail per Push kommt über irgendein Exchange-Ding ran. Könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass es sowas ist. Deswegen bin ich danach hingegangen, habe dann erstmal sichergestellt, dass zumindest auf dem 5er iPhone die Daten für den Gmail-Account passen. Weil ich habe den IMAP-Account habe ich da auch noch drin, der ist nur inaktiv. Aber ja, also Google wirft Exchange Active Sync aus dem Portfolio für neue Devices. Wer es jetzt haben will, muss irgendwie einen Business-Account mit Geld auf dem Tisch haben. So, ja. Windows-Phone-Benutzer werden da unbegeistert sein von. Könnte ich mir vorstellen. Aber ja. So, wo ich jetzt noch nichts von vernommen habe, da warte ich ja die ganze Zeit noch breit grinsend drauf, dass sie dann irgendwann mal Feedburner umbringen. Aber ja, scheint noch nicht der Fall zu sein. Ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, dass wenn Sie Feedburner umbringen, Sie eine Menge Leute unglücklich machen. Ich meine, ich bin ja vor... Ist noch gar nicht so lange her. Ist irgendwann im letzten halben Jahr gewesen. Dann bin ich ja bei Feedburner abgehauen. Nachdem sich ja abgezeichnet hat, dass da potenziell irgendwann demnächst die Axt kommt und mir dann nicht mehr klar war, ob ich dann noch sauber wegmigrieren kann oder ob ich dann wieder den gleichen Witz machen muss wie beim Wegmigrieren von MiFedo. Dass ich nämlich irgendwie erst iTunes davon überzeugen muss, dass ich umgezogen bin. Dann irgendwie durch 57 brennende Reifen springen muss und im Zweifelsfall mal zwischendurch sämtliche Abonnenten verloren habe. Bis auf mich selber, weil ich selber kriege meine Feeds noch hin. Aber ja, also ich bin so als Abonnent eher schlecht. So, dann gab es in Sachen jetzt, wo Google Maps ja auch auf den iPhones verfügbar ist, wie viele Milliarden User werden denn jetzt auf iOS 6 updaten, die sich bisher geweigert haben, weil sie nicht auf die bösen, bösen Apple-Karten wechseln wollten? Gab es von ich meine, Chitika, eine Aussage, ja, iOS 6 Adaption has gone up just 0.2%. Von Samstagabend ist die Meldung. Also die eine Firma, die das trägt, sagt, naja, also da gibt es keine signifikante Steigerung. Aha. Okay. Warum reite ich so drauf rum, dass das die eine Firma ist? Naja, es gibt noch eine andere Aussage. Ist logisch. So, dann gab es China 5, weil nämlich das iPhone 5 in China auf den Markt gekommen ist. Irgendwann am Wochenende. Wild mutmaßend, würde ich behaupten, am Freitag. Wie war das? Da hieß es erst so, ja, Schlangen gibt es halt keine groß, so, ja, will halt keiner haben. Das ist jetzt aber eher definitiv in mein Ohr, wo hier rechts plötzlich der Totalausfall zu hören ist. Ja. Und wenn man sich das dann mal anguckt, so ja, am Montag hat Apple dann verkündet, so ja, seit dem Freitag haben sie over 2 million of its new iPhone 5 verkauft. Mal eben, in China 2 Millionen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Hinterkopf, aber so beim Marktstart weltweit, in den Handvoll Ländern, wo es weltweit beim Marktstart gestartet ist, war die Anzahl verkaufter Geräte in einer Region, die nicht signifikant viel weniger war. Ups. Oder dann ist ausgedrückt, China lohnt sich für Apple. Da gibt es offensichtlich genug Leute, die iPhone 5 kaufen, beziehungsweise die Apple-Geräte kaufen. Eben hier am besonderen Beispiel des iPhone 5. Praktisch, wo hier der Schnee weg ist. Jetzt liegt hier kein Schnee mehr, ist nicht mehr glatt. Ich kann hier lang wandern. Leise im Hintergrund zwitschern der Vögel. Ja, ist trotzdem kalt. So, genau. Dann gab es iOS 6.02. Die gigantischen Notizen, die bei iOS 6.02 Beilagen waren. Fixes a bug that could impact Wi-Fi. For information on the security content of this update, please visit this website. Bla. So, und zwar ist iOS 6.02 für Mini-iPad und 5er iPhone rausgekommen. Irgendwas Wi-Fi. Ich hatte keine Probleme mit Wi-Fi. Naja, ich habe es mir trotzdem einfach mal installiert, frei nach dem Motto, ja, vielleicht habe ich ja doch irgendein Problem und ich weiß noch nicht von. Ja, kurz danach kam jetzt ein, was heißt kurz danach, also gestern? Gestern schwappten mir aus verschiedenen Ecken im Netz, alle basierend auf derselben Quelle, deswegen schwappte mir eine Meldung entgegen, dass es irgendwo Leute gibt, die dann jetzt Probleme mit ihrer Akkulaufzeit auf den Geräten hätten. Nüst hat 5er iPhone, das eine iPhone, bei dem ich das Problem habe, dass ich besser immer irgendwo noch eine Stromversorgung in der Nähe haben will. Nicht, dass das für mich gigantisch schwer wäre, aber ja. Na, plus so ein Lightning-Kabel muss man dann halt auch immer dabei haben. Und ich meine, gut, das ist für mich das kleinere Problem. So, also ja, ist dann jedenfalls am Dienstagabend ganz plötzlich 6.02 aufgetaucht. Und das eben nur für die zwei neuesten Geräte. Also noch nicht mal mehr irgendwie für die vierte Generation iPad. Ja. Dann ist iOS 6.1 Beta 4. Build Nummer 10B5117B von 5126. Nee, 5126 von 5117. Wie auch immer. Ist jedenfalls also die vierte Beta von iOS 6.1 rausgekommen. Also rausgekommen im Sinne von Entwickler, die für Beta-Geräte autorisiert sind, können sich das irgendwie installieren. Ja. Ich habe bei 6.1 halt immer noch das Problem, dass irgendwie da nichts danach aussieht, als wäre da irgendwie ein gigantisch großes Feature drin, was ich unbedingt haben wollen würde. Von daher, ja, macht mal. Trifft mich jetzt nicht akut. Dann gab es ein Foursquare-Rücht, dass Apple nämlich daran interessiert wäre, von Foursquare irgendwelche Daten zu bekommen. Adding data from the popular location-based check-in app Foursquare to iOS Maps. That's according to Jessica E. Lesson and Spencer E. Ante of the Wall Street Journal. Ja, mei, was kann in Foursquare irgendwie an großen Informationen drin sein, die man in der Karte unbedingt haben will? Die verschiedenen Locations, die Foursquare kennt? Ja, also, ja, blub. Ich vermisse da jetzt irgendwie nichts akut, aber gut, mit Foursquare habe ich mich sowieso irgendwie nicht besonders intensiv befasst. Ich meine, ich hatte da sogar mal irgendwo einen Account rumliegen, aber ich habe dann irgendwie nie eingesehen, warum ich dafür dann irgendwie GPS opfern muss. Mit damals beim 4S-iPhone ja dann auch beiliegender Akkuproblematik. Wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob die jetzt besser geworden ist, aber hey. So, dann am Dienstagabend hat Apple, also Abend im Sinne von ganz spät Abend, rausgelassen OS X 10.8.3 Bild 12D43, was auch immer das heißt. Also ja, sie haben dann jedenfalls ein neues Beta-Bild vom nächsten OS X Update rausgelassen. An wieder Leute, die dafür Beta-Builds und so weiter, bla bla, kennen wir ja schon das Spiel. Ja, nachdem ich auch da irgendwie nichts gehört habe, was da an großen Features drin sein soll, die man unbedingt haben will, schlag ich mich nicht rum. They have not listed any new features, nor any known issues, but do ask developers to focus on AirPlay, AirPort, Game Center, graphics drivers and Safari. Bla blop. Ja. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Dann gab es eine 30% Aussage, weil ich habe ja gesagt, da gibt es noch eine zweite Aussage, nämlich hier eine Firma Mopop. Mopop. Die behaupten nämlich, also mit 12.000 Mobile Apps, dass es einen gigantischen Aufschwung gegeben hätte, nämlich bummelige 30% Increase von iOS 6 Users. So, also die eine Firma da, die irgendein Werbenetzwerk macht und die andere Firma, die irgendwelche Apps trackt, haben signifikant unterschiedliche Zahlen, die sie behaupten. So, nur ist der Witz der, sie tracken halt alle nicht die Gesamtanzahl, sondern tracken halt alle über irgendwelche Umwege. Eine Werbefirma, die wird logischerweise nur bei den Leuten zählen können, die irgendwo eins von ihren Werbebannern vors Gesicht getackert bekommen. Und wer irgendwie via irgendwas in Apps zielt, kriegt dann halt auch nur bei Leuten, die die entsprechenden Apps nutzen, mit, was die für Software einsetzen. Und Hardware und sowieso und überhaupt. Oder anders ausgedrückt, es gibt halt jetzt zwei sich signifikant widersprechende Zahlen. So, keine Ahnung, was dann insgesamt stimmt. Ich habe nicht gewartet mit dem Update, aber ich hing auch an den Karten nicht so dran. Von daher, ja. Schwupp. Und dann ist heute früh mir in die Finger gefallen, beziehungsweise gestern Abend, noch irgendwie ein Bild 12D44, also genau eine Nummer größer als das letzte Beta-Bild von OS X 10.8.3, wäre irgendwie bei den Entwicklern aufgeschlagen, wo das für mich danach riecht, dass da irgendwie aus dem Bildprozess irgendein Fehler rausgeworfen wurde. Und eigentlich sind die eine Nummer höher Builds gerne mal die gewesen, zumindest bei iOS-Updates war es so, dass die Bildnummern von den Beta-Builds und die von den Produktions-Builds hinten um eine Stelle, an der letzten Stelle sich nur um eins unterschieden. Von daher könnte es auch sein, dass es ein Nicht-Beta-Bild ist. Das ist im selben Bildprozess. Aber ja, ich hab's nicht und von daher, das klingt wie ein Motorflugzeug. Aber zu leise im Hintergrund, als dass ich drauf zeigen könnte. Dann gab es eine IT-Uneinig-Meldung, weil nämlich im Internet bleibt alles wie bisher. Die USA und andere westliche Länder stellen sich einer staatlichen Kontrolle des Netzes in den Weg. Bei der Weltkonferenz zur Telekommunikation in Dubai, weil die ITU, die International Telecommunications Union, ja aus irgendwelchen Gründen der Meinung ist, dass sie irgendwas über das Internet zu sagen hätte. Und da sind also diverse westliche Länder dagegen. Da wurden zwar neue internationale Telekommunikationsrichtlinien ausgehandelt, die Staaten mehr Einfluss auf das Internet geben könnten, doch die USA und viele andere Länder erklärten sofort, dass sie das Dokument in dieser Form nicht unterzeichnen werden. Damit wird es für sie auch nicht bindend sein. Oder anders ausgedrückt, hätte man sich den ganzen Scheiß auch eigentlich klemmen können. Und die Länder, die mehr Überwachung via ITU übers Internet ausüben wollen, ja, ne? Klarer Fall von geht weg. So, Neues von der Mafia. Gab es erstmal die Wissensschranke, weil der Bundesrat hat den vom Bundestag Ende November verabschiedeten Entwurf zur erneuten zweijährigen Verlängerung der Intranet-Klausel im Urheberrechtsgesetz am Freitag passieren lassen. Demnach dürfen Lehrer und Wissenschaftler vorerst weiterhin kleine Teile von Werken, einem bestimmt abgegrenzten Bereich von Unterrichtsteilnehmern, für Bildungszwecke in einem abgeschlossenen Netzwerk zugänglich machen. Die Regel war nämlich eigentlich set to expire mit Ende des Jahres, wo irgendwie jedem, der bis zwei zählen kann, klar ist, dass wenn die Regel ersatzlos gestrichen wird, das nicht gut ist für die Forschung und für Lehrer vor allen Dingen. Also für Schulen. So, und Schulen dann noch zusätzliche Knüppel reinhauen, damit sie dann auch ja nicht mehr so gut schulen können, ist so tendenziell eher nicht gut, wenn man gute Schulen haben will. Ja, ach. So, da hat der Bundesrat jetzt brav genickt. Und gleichzeitig aber auch bedauert in einer Entschließung, dass das Parlament mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluss der Forderung der Länder nicht gefolgt sei, der Regel unbefristet Geltung zu verschaffen. Dies sei für Bildungs- und Wissenschaftsbereiche grundsätzlich von großer Bedeutung, da Schulen und Hochschulen dauerhafte Sicherheit im digitalen Umgang mit urheberrechtlich geschützten Materialien bräuchten. Die nun vierte Befristung von § 52 Urheberrechtsgesetz im Laufe von 11 Jahren sei dem nicht zuträglich. Der Bundesrat rügt ferner, dass das Gesetz sehr spät in den Bundesrat eingebracht worden sei. Eine rechtzeitige verfassungsgemäße Beteiligung der Länder sei so nicht mehr möglich gewesen. Andererseits wäre die Klausel ausgelaufen, was auf jeden Fall verhindert werden sollte. Zugleich brachte die Kammer ihre Erwartung zum Ausdruck, dass die Bundesregierung unverzüglich und in enger Abstimmung mit den Ländern die Arbeiten an einer breiter und allgemeiner gefassten Bildungs- und Wissenschaftsschranke aufnimmt. Haha, können vor Lachen, haha. Aber also, ja. Also die Schulen müssen jetzt nicht urheberrechtlich geschütztes Material aus jedem Intranet löschen, weil sonst die Urhebervertreter ja was von Raubmord, Kopierterrorismus faseln können. Auf der anderen Seite ist es halt auch keine längerfristige Lösung, sondern halt nur, ja, wir kleben halt mal wieder ein Pflaster drüber. Ich von Samstag. Dann hat es eine Weile gebraucht, bis ich dann am Mittwoch hier den Aktzug gefunden habe hier bei der FutureZone. Die EU-Kommission hat nämlich am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihre Anfrage an den Europäischen Gerichtshof EuGH für eine Rechtsmeinung zum ACTA zurückzieht. Im Frühjahr 2012 wurde ACTA dem EuGH nämlich zur Klärung der Vereinbarkeit vorgelegt. Damit ist ACTA in der EU endgültig Geschichte. Na, weil es macht ja auch keinen Sinn mehr, jetzt noch abzuwarten, was das Gericht meint. Auch wenn der Herr de Gucht ja verkündet hat, dass ihm egal ist, was das EU-Parlament will. Er wird das Ding so lange vorlegen, bis dem zugestimmt wurde. Stellt sich raus, naja, also es ist dann auch der EU-Kommission aufgefallen worden, dass dieser Vertrag wohl so tendenziell eher nicht nochmal wiederkommt. Nicht in der Form, den müssen sie dann einen anderen Namen packen und müssen den irgendwie geringfügig abändern, dann können sie es nochmal versuchen. Aber so jedenfalls nicht. So, und entsprechend macht auch keinen Sinn, da irgendwie noch eine Gerichtsaussage abzuwarten, weil es ändert ja nichts. So, das dazu. Dann gab es Neues vom Space, den Satte doch. Nach einem Fehlstart hat nämlich ein russischer Satellit sein Ziel doch noch erreicht. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet, schaffte es der Telekommunikationssatellit Jamal 402 in eine Höhe von 36.000 Kilometern vorzudringen. Seine Triebwerke seien dazu viermal gezündet worden. Nun sollen die Sonnensegel und die Antennen des Satelliten ausgefahren werden. Betreiber ist das Unternehmen Gazprom Space Systems. Was mir nicht ganz klar ist, ist das der Satellit, den ich letzte Woche als Meldung hatte, dass der von der Dingsi-Rakete nicht in den richtigen Orbit gebracht wurde, oder ist es irgendein anderer Satellit? Das ist mir nämlich völlig unklar, weil von dem Ding von letzter Woche habe ich keinen Namen. Von dem Ding hier hat die D-Radio Wissensnachrichtenmeldung versäumt zu erwähnen, dass es sich um einen Satelliten handelt, den man vielleicht schon kennen könnte. Vier Triebwerkszündungen ist allerdings als Aussage auch ein bisschen dünn, weil, ich weiß nicht, wie viel Treibstoff so ein Satellit handelsüblich mitnimmt, aber 36.000 Kilometer braucht er eigentlich nicht mehr so unheimlich viel. So, von daher kann sein, dass dessen Laufzeit jetzt halt beschädigt ist. Weil die davon ausgegangen ist, das, was er jetzt an Treibstoff zu verbraten, über die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte zu verbrauchen. Aber, also es ist jedenfalls irgendein russischer Satellit in irgendeinem passenden Orbit angekommen. Ist so die Botschaft, die bei mir dann hängen geblieben ist. 10.50 Uhr haben wir dann ganz nebenbei. Dann gab es am Dienstag das Grail-Ende, die Zwillingssonden Ebb und Flof, also Grail A und Grail B, der NASA sind planmäßig auf dem Mond zerschellt. Die etwa waschmaschinengroßen Sonden des Grail-Projekts hatten fast ein Jahr lang den Erdtrabanten erkundet. Gegen 23.29 Uhr in deutscher Zeit trafen sie im Abstand von nur wenigen Sekunden mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,7 Kilometern pro Sekunde auf der Oberfläche auf. Kawump. Die Sonden waren für ein letztes Experiment nochmals auf Vollgas geschaltet worden, um den restlichen Treibstoff in ihren Tanks zu verbrennen. Und die Idee dahinter war wohl, dass sie die lieber gezielt runterbringen, weil an sich in Mondorbit kann man ja Zeug ansonsten lassen, weil da ist keine Atmosphäre, die irgendwas abbremsen würde. Und ja, bloß wenn die Satelliten halt keine Funktion mehr vollführen können, dann kann man sie auch zum gezielten Absturz bringen, was eben in dem Fall hier passiert ist. Und so dann auch sicherstellen, dass sie irgendwo einschlagen, wo sie nicht irgendwelche Apollo-Memorials zerstören. Wobei die Apollo 17-Mission jetzt gerade 40 Jahre her war. Das heißt, jetzt ist es über 40 Jahre her, dass überhaupt ein Mensch mal auf dem Mond unterwegs war. Ja. Deswegen beim nächsten Mond einfach mal an Herrn Armstrong denken und selbigen, also den Mond, nicht den Herrn Armstrong, anzwinkern. So, dann ist am Mittwoch Soyuz TMA-07M gestartet aus Kasachstan in Richtung ISS. Die 3-Personen-Crew soll, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, irgendwie heute ankommen an der ISS. Womit wir dann wieder eine 6-Personen-Crew auf der ISS hätten, was ja genau das ist, was wir haben wollen. Wir wollen ja keine 3-Personen-Crew da oben, sondern eben 6 Leute, weil die ISS ist aufgelegt für eine Dauerbesatzung von 6 Personen. Und genau, das dazu. Dann gibt's am Sonntag soll bei den ersten Twitter-Usern irgendwie in den Settings ein Punkt aufgetaucht sein, mit dem man sich ein Archiv backen und herniederladen kann. Von sämtlichen Tweets, die man jemals auf dem Account fallen gelassen hat. Seitdem gucke ich regelmäßig, ob bei mir in den Settings der Eintrag schon aufgetaucht ist. Er ist immer noch nicht zu sehen gewesen, als ich gestern das letzte Mal nachgesehen habe. Heute habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Weil, so sämtliche Tweets runterladen, inklusive irgendwie einer hübschen HTML-Seite und was weiß ich nicht noch alles, klingt irgendwie was ich auch unbedingt haben will. Und wenn ich dann sämtliche Tweets erstmal habe, dann hätte ich gerne noch irgendwie eine Möglichkeit, das in, hier meine, wie heißt die doch gleich? Momento. Also in der App halt auch als, Back-Catalog zu hinterlegen. Weil, da habe ich seit einigen Jahren Also quasi nutze ich ja meinen Twitter-Account als Tagebuch. Was ganz praktisch ist für zum Beispiel die OPs, die letzten zwei Augen-OPs, so im Nachhinein mal nachzugucken, was war denn eigentlich vor einem Jahr? Also gestern vor einem Jahr war der eine Woche raus aus dem Krankenhaus nach Kontrolltermin. Aber ja. So, mal ganz davon abgesehen, dass man so die diversen OPs dann auch wunderschön im Nachhinein dann auch mal bewundern kann. Wobei die 2008er, stimmt, die 2008er OP ist in Twitter mit drin. Aber die ist halt nicht in Live-Twitter mit drin, weil das iPhone hatte ich da noch nicht. Aber ja, wie auch immer. Also ja, jedenfalls sollte es da jetzt eine Funktion geben. Ich habe sie noch nicht persönlich getroffen. Deswegen kann ich zu der selber auch noch nicht viel sagen, außer es soll sie geben und sie soll großartig sein. Ich habe jetzt schon von Leuten gelesen, die sie gesehen haben und benutzt haben. Für ihre eigenen Accounts, logischerweise. Aber ja. So, dann gab es eine Talent-Lastmeldung. Habe ich bei Heise geklaut. Weil wenn ich schon bei Verlagen klaue, dann wenigstens bei welchen, wo es sich lohnt. Die Bundesregierung will die Deutsche Telekom finanziell entlasten, damit sie mehr Spielraum für den Ausbau ihrer Breitbandnetze bekommt. Als eine Möglichkeit prüft sie laut einem Bericht des Handelsblatts, dass die Telekom der staatlichen Förderbank KfW keine Dividende ausschütten, sondern im gleichen Wert neue Aktien ausgeben soll. Die KfW hält 17% der Anteile an der Telekom. Das Unternehmen bietet den Aktionären ab Mai 2013 neben einer Bardividende auch eine Ausschüttung in Form von Aktien an. Falls sich die Bundesregierung für eine Sachdividende entscheidet, blieben der Telekom bei einer Dividende von 70 Cent für 2012 mehr als 500 Millionen Euro. Falls die Telekom ihre Dividende wie angekündigt auf 50 Cent absenkt, wären es pro Jahr knapp 370 Millionen Euro. Hat so ein bisschen was von Subventionen, aber ja, gibt schlimmere Subventionen, wie zum Beispiel die für den Atomstrom, für den Nicht-Atomstrom. Aber ja. Dann gab es am Montag, muss das gewesen sein, auch wieder einen akuten Fall von der Weichei. Dem ist langweilig, und weil dem Herrn Weichei langweilig ist und er nicht bis zwei zählen kann, macht er Weichbuck. Streit um Pseudonyme. Doppelpunkt. Datenschützer drohen Fahrzeug mit Zwangsgeldern. Facebook will es genau haben. Jeder Nutzer soll in dem sozialen Netzwerk so heißen, wie er wirklich heißt und nicht etwa ein Pseudonym verwenden, also Mickey Maus, Hans Dampf oder so. Dagegen laufen Datenschubser in Deutschland schon länger Sturm und drohen jetzt mit einem Zwangsgeld. Sollte Fahrzeug Pseudonyme weiter nicht zulassen, müsse das Unternehmen zweimal 20.000 Euro zahlen. So will es das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, schließlich Hohlschwein. Denn im deutschen Telemediengesetz ist die Benutzung von Pseudonymen ausdrücklich erlaubt. Die Herren Weichei und Co. könnten übrigens dann auch mal bei Gelegenheit erklären, warum man denn so Dienste wie D-Mail oder den E-Postbrief nicht pseudonym verwenden können darf. Was es mit so Diensten wie Google Plus oder den diversen deutschen Social Network Blubbers, die es ja noch offiziell gibt, auch wenn da kaum noch jemand ist, auf sich hat und warum sie denn bei denen nicht der Meinung sind, dass sie da mit der großen Keule um sich fuchteln. Dem Weichei ist wieder langweilig. Na, mir wäre übrigens immer noch nicht zu Gehör gekommen, dass er sich irgendwann jemals darum bemüht hätte, dass mit den Krankenakten psychisch kranker Menschen, die im Internet verfügbar waren, dieser Fall nicht nochmal passieren kann. Da hat er vielleicht mal irgendwie 2 Minuten rein investiert. Damals. Ja, aber sich jetzt gegen Facebook aufplustern, als wäre das irgendwie jetzt der große Endgegner. Ja, kleiner geht's nicht, ne? Also den war ich einfach nur lächerlich, aber ey. Dann gab es Insta-Panik, weil Instagram hatte angekündigt, irgendwie die Nutzungsbedingungen ändern zu wollen. Und zwar ging's bei der Änderung darum, dass sie irgendwas mit Werbung machen wollen. So frei nach dem Motto, ja, und dann können wir auch irgendwie Bilder von dir als Werbung irgendwie verwenden, bla bla. Was allerdings den meisten Leuten aufgefallen ist, so, ja, da gibt es ja eine Klausel, da steht ja drin, dass sie theoretisch die Nutzungsrechte auch für irgendwie Verkauf haben würden. Oh mein Gott, Instagram will alle unsere Bilder verkaufen. Also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie Instagram-Bilder, das sind die, wo die komischen Filter dafür sorgen, dass die Bilder, die vorher einigermaßen aussahen, dann hinterher scheiße aussehen. Und zwar bewusst scheiße aussehen. Dass das irgendwie, wer sollte ein Interesse daran haben, Bilder zu kaufen? Ja, warum sollte Instagram also Bilder verkaufen wollen? Ja, sie haben sich dieses Recht eingeräumt, das heißt aber nicht, dass sie es nutzen. Ja, aber man hat davon abgesehen, dieses Recht haben sie auch nach den AGBs vorher schon gehabt. Das ist keine Änderung. Da sich jetzt irgendwie künstlich zu echauffieren und seine Accounts zu löschen, ist putzig, aber an der Stelle nicht unbedingt angemessen. Da gibt es andere Dinge, über die man sich echauffieren kann und wo man irgendwelche Accounts löschen kann. Ich würde ja gerne meinen Account beim Einwohnermeldeamt löschen, aber das geht dann nur wieder auch nicht. Warum kann ich mich eigentlich beim Einwohnermeldeamt nicht pseudonym melden, Herr Weichei? Ja, also da gab es irgendwie großes Buhai und ich fand es halt irgendwie nur putzig. Aber ja, so wie ich einige Dinge manchmal putzig finde. So. Wupp. Dann gestern habe ich mir reingeklebt, geklebt, die Dänsur. Der dänische Provider Telenor sperrt jetzt die Webseite homelifespain.com. Ein Gericht hatte die Sperre angeordnet, weil das Wort Home die Markenrechte eines anderen Immobilienmaklers verletzt. Auch in Dänemark wurde die Einführung von Netzsperren mit Kinderpornografie begründet, schreibt André Meister bei Netzpolitik.org. Seit 2005 werden in Dänemark Webseiten gesperrt. Begründet wurde die Einführung der Sperren mit Kinderpornografie. 3 Jahre später landete die File-Sharing-Seite The Pirate Bay auf der Liste. Im Juni berichteten wir, dass die Sperren auch auf weitere illegale Dienste ausgeweitet werden sollen. Jetzt berichtet die dänische Seite Come On, dass auch die Seite Home Life Spain gesperrt wird. Die dänische Immobilienfirma Home.dk hat eine DNS-Sperre eines spanischen Immobilienmaklers erwirkt. Das bedeutet, dass die Website homelifespain.com bald nicht mehr vom Internet in Dänemark aufgerufen werden kann. Ach, und das ist also Kinderpornografie und wird auch bestimmt nicht ausgedehnt werden, ne? Das sind ja so die Aussagen, die bei Zensorsola und Co. überkamen. Nein, also vorerst, und ich betone, vorerst geht es uns ja nur um diese ganz doll schlimmen Dinge, die ja bestimmt niemand sehen will. Wo auch wirklich, also die Begründung, warum es jemand sehen wollen würde, die wäre dann schon, hätte dann länger sein müssen. So. Und hier, wenn wir dann schon mal die Zensurinfrastruktur haben, wäre doch schade, wenn wir sie nicht nutzen würden. Irgendwo da hinten ist eine Kirche. Na, also hier so im letzten Absatz schreibt er dann noch so: Im März landete aus Versehen Google in der Sperrliste. Das Internet? Die Startseite des Internet? So, und dann gab es eine für mich überraschende Tatsache, die Freitagabend mir dann allerdings auch schon begegnet ist. Und zwar am LHC hat dann nämlich doch nochmal eine Runde Protonenphysik stattgefunden, auch wenn ich das Jahr eigentlich dafür beendet gehalten hatte. Aber ja, die 25 Nanosekunden-Tests waren dann, ich meine, am Sonntag fertig. Und dann hatten sie den, oder Samstag? Samstag und Sonntag habe ich mir aufgeschrieben. Wenn ich mir Samstag und Sonntag aufgeschrieben habe, dann ist es Samstag und Sonntag. Und dann haben sie dann nämlich doch nochmal ein paar Physikrunden gemacht mit immer wieder steigenden Bunch-Anzahlen. Und die dann halt auch bei den großen und den kleinen Experimenten da vorbeilaufen lassen und den Kollisionen geliefert und die konnten sich die dann angucken und so weiter etc. pp. Und zwar ist der Witz nämlich der, dass irgendwie der Testplan 2 Tage Contingency hinten dran kleben hatte. So frei nach dem Motto, hier, wir haben 2 Tage Luft im Plan. Die haben wir einfach mal hinten dran liegen. Für den Fall, dass wir vorher fertig werden, können wir da ja auch mal eine Runde Physik ziehen. Und das haben sie dann gemacht. Dann war allerdings der letzte Physiklauf Sonntag 21 Uhr Quietschpeng vorbei und sie haben es dann nicht geschafft, noch bis Montag früh um 6 noch einen Physiklauf hinzubringen. Den hatten sie eigentlich auf dem Zettel, aber Montag 5 Uhr, Dingsen 20, hat die Beams dann gedumpt und dann war eh Feierabend. Seitdem ist da jetzt Winterpause. Neustart ist mir dann aus den täglichen Besprechungsnotizen begegnet. Soll eigentlich schon am 7. Januar sein. Also ich meine, ich hatte ja auf dem Zettel, dass die Winterpause dieses Jahr kurz ist, weil sie da eben keinen großen Technical Stop einziehen, weil was macht das für einen Sinn, einen Technical Stop einzuziehen, wo der Long Stop One ja schon vor der Tür steht und breit grinsend darauf wartet, dass wir ihn reinlassen. Aber 7. Januar halte ich schon echt für knallfrüh. So, und dann mit Physik, da PPB habe ich jetzt gelesen, ab 14. Januar. Bevor dann irgendwie so bummelig einen Monat später eben der LS1 ausbricht. Aber ja. So, und dann bin ich fast durch. Habe hier aber noch ein paar Ankündigungen für die nächsten Podcast-Folgen mir aufgeschrieben, weil ich das in so ausdrücklicher Form irgendwie beim letzten Mal nicht untergebracht habe. Ich da nämlich eher das Big Picture referiert habe und nicht das Little Picture. Und zwar, wie geht's jetzt hier podcastmäßig weiter? Naja, das ist ganz einfach. Ich habe vor, am 27., also nächsten Donnerstag von mir aus gesehen, eine Folge 353 rauszulassen. Da wird es wahrscheinlich, nachdem ich den Tag hier auf Arbeit verbringen darf, nicht auf einen Einteiler mit Nachrichten rauslaufen, sondern auf einen Einteiler mit, ich habe da so einen Podcast-Stammtisch. Und den habe ich noch nicht veröffentlicht, die Aufnahme. Und danach gibt es dann ja an sich, beziehungsweise an sich gibt es das nicht nur danach, sondern an sich ist auch schon der 27. Tag, wo die Kongressgeschichte stattfindet, hier Chaos Communication Kongress. Nachdem ich aber, wie gesagt, den 27. nicht da sein kann, hoffe ich darauf, dass mir entweder Videomitschnitte in die Finger fallen, also Audio würde mir auch reichen von Anfang, aber dass mir entweder Mitschnitte in die Finger fallen, die ich euch dann in irgendeiner Form in die Ohren leiten lassen kann, oder, das ist jetzt so mein Alternativprogramm, habe ich jetzt auch schon fertig da rumliegen, ich bin auf zwei Weihnachtsmärkten und einem Harley Day rumgewandelt und habe da die entsprechenden Aufnahmen da jetzt rumliegen und gesagt, okay, das passt. Dazu dann vielleicht auch noch als Nebenbei-Erwähnung, ich habe dann natürlich bei den Jahresendgeschichten jetzt dann spezielle Spezialmusik rein nominiert, einfach aus dem Grund, dass ich es kann. Und das heißt, es gibt nicht die klassische Chormusik, die es sonst an der Stelle geben würde, sondern es gibt Chormusik aus den vergangenen Jahren. Ja, da sind mir nämlich ein paar Sachen in die Finger gefallen, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt hier Zeug liegen. Wo packe ich das dann mal hin? Darunter unter anderem ein gewisses Feuerwerk in der Chorfassung. Aber ja. So, und das nächste Ding, was es dann gibt, ist den Jahresrückblick. Der hat dann die Nummer 355 von mir verabreicht bekommen. Den gibt es logischerweise zum Jahresende. Und damit, wenn ihr das jetzt, wenn ihr das jetzt richtig zusammengezählt habt, kommt ihr auf 7 Teilfolgen, die es da gibt. Nämlich 353 der Einteiler, 354 und 55 jeweils mit 3 Teilen. Macht zusammen 7 Teile. Und nachdem da auch keine Lücke zwischen ist, gibt es dann die 7 Days of Podcast. Nicht so wie letztes Jahr, wo ich ja mehr so unfreiwillig bis ganz dicht rangelaufen bin, weil der blöde Dezember-OP-Termin dafür gesorgt hat, dass ich da hinten raus ein bisschen in die Enge gerutscht bin. Aber hey. So, und Frischkost gibt es dann aber größenordnungsmäßig dann wieder am 4. Januar, wenn ich mit Folge 356 dann die Nachrichten seitdem verwurste. So, vorausgesetzt, ich finde da genug Nachrichten, um die zu verwursten, aber ja, also mit 2 Wochen Zeit habe ich so die dumme Hoffnung, dass auch wieder 3 Teile drin sind. So, in diesem Sinne kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt logischerweise mein Lieblingsschulchor, weil wo, wenn nicht in der Musikecke, könnte mein Lieblingsschulchor wohnen. Ja gut, Intro und ja gut, Outro. Ja, da ist was, ja. Es war auch nicht so schwer. Aber ja, also jedenfalls wohnt da erstmal mein Lieblingschor mit einem Stück Musik. Das ist so blöd, das ist fast schon wieder gut. Pablo the Reindeer, 1 Minute 54. Mit Divina als Geweih. Aber das, da muss man das Video für sehen. Sollte man sowieso häufiger mal. Und dann hatte ich das Problem, dass ich noch ein Stück Weihnachtsmusik da liegen hatte. Und gesagt habe, naja, die nächste Folge, die räume ich jetzt aber frei. Und deswegen gibt es den Silent Night in 1 Minute 26 mit Faith F als Solo. Ja. Die haben aber auch kompliziert auszusprechende Namen. Mit komplizierten TAs. Gefolgt von, logischerweise, wir haben den 21. Dezember, Weltuntergang. Jani. Sagt NASA in 4 Minuten 20. Why the world didn't end yesterday. Ist natürlich intended to be viewed am 22. Aber ja, sowas war dann doch nichts mit Weltende. Ja, die NASA hat allerdings dieses Video schon um einiges früher rausgelassen, sonst könnte ich es logischerweise hier nicht einbauen. Von daher, also wenn ihr das hören könnt und es nach dem 21. Dezember ist, dann ist die Welt offensichtlich nicht am 21. Dezember untergegangen. Völlig überraschend. Ja, die Mayas haben gesagt, es ist quasi ein Jahreswechsel. Hui. Ja, oder Jahrzehnte, Jahrtausende, was weiß ich nicht, Wechsel. Ja, schön. So, in diesem Sinne sage ich dann erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch irgendwie in Form von Feedback äußern wollt, weil euch irgendwas besonders geh- oder missfallen hat, seid ihr dazu herzlich eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel Per, jetzt habe ich irgendwas abgehakt, was ich nicht abhaken wollte. Egal. Zum Beispiel per Intros. Per Tweet at Compot, per E-Mail an compiblog@gmail.com oder per Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 352 Teil 3 könnt ihr das in meine Richtung kommunizieren. So, oder per Rezension im iTunes. Oder so. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls frohe Ostern. Oder so. Viel Spaß mit den zwei Stück Weihnachtsmusik und dem, warum denn jetzt eigentlich das Weltende doch nicht passiert ist. Und bis zum nächsten Mal, was aus meiner Sicht. Wobei ich muss die Aufnahmen auch noch machen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Welches auch immer dann für euch das nächste Mal ist, wenn nichts dazwischen kommt. Und jetzt viel Spaß damit.
I want to dedicate this one to my former chorus teacher, Mrs. Calhoun, from I-72. This was a song she taught me when I was sitting in your seat. So this is for her.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
Humbug.
You guys were amazing, though.
You were amazing, and he's gone. Yeah, because he stinks. That's why he's called the Grinch.
He's
a mean one.
Why the World Didn't End Yesterday. Presented by Science at NASA. December 22nd, 2012. If you're watching this video, it means one thing. The world didn't end yesterday. According to media reports of an ancient Maya prophecy, the world was supposed to be destroyed on December 21, 2012. But look around you. The whole thing was a misconception from the very beginning, says Dr. John Carlson, director of the Center for Archaeoastronomy. The Maya calendar did not end on December 21, 2012. and there were no Maya prophecies foretelling the end of the world on that date. The truth, he says, is more interesting than fiction. Carlson is a hard-nosed scientist, a radio astronomer who earned his degree studying distant galaxies. He became interested in the 2012 phenomenon 35 years ago, when he attended a meeting of the American Association for the Advancement of Science and learned about the Maya. Where the rainforests of Mesoamerica now stand, a great civilization once flourished. The people of Maya society built vast cities with a population density comparable to modern Los Angeles County. They mastered astronomy and developed an elaborate written language. Most impressive to Carlson was their expansive sense of time. The times Mayas used dwarfed those currently used by modern astronomers, he explains. According to our science, the Big Bang occurred 13.7 billion years ago. There are dates in Mayan ruins that stretch back a billion billion times farther than that. The Maya long count calendar was designed to keep track of such long intervals. It is the most complex calendar system ever developed. Written using modern typography, the long count calendar resembles the odometer in a car. Because the digits rotate, the calendar can roll over and repeat itself. This repetition is key to the 2012 phenomenon. According to Maya theology, the world was created 5,125 years ago, on a date we would write August 11, 3114 BC. At the time, the Maya calendar looked like this. On December 21, 2012, it is exactly the same. In the language of Maya scholars, 13 baktuns elapsed between the two dates. This was a significant interval in Maya theology, but, stresses Carlson, not a destructive one. None of the thousands of ruins, tablets, and standing stones that archaeologists have examined foretell an end of the world. Modern science agrees. NASA experts recently gathered in a Google Hangout to share their findings. Don Yemens, head of NASA's Near-Earth Object Program, stated that no known asteroids or comets were on a collision course with Earth. Neither is a rogue planet coming to destroy us. If there were anything out there like a planet headed for Earth, said NASA astrobiologist David Morrison, it would already be one of the brightest objects in the sky. Everybody on Earth could see it. You don't need to ask the government. Just go out and look. It's not there. Lika Guhathakurta, head of NASA's Living with a Star program, said the sun is not a threat either. The sun has been flaring for billions of years, long before the Maya even existed, and it has never once destroyed the world. Right now, the sun is approaching the maximum of its 11-year activity cycle, she added, but this is the wimpiest solar cycle of the past 50 years. Reports to the contrary are exaggerated. To Carlson, December 21, 2012 is not a day of dread. On the contrary, he says, I have been waiting to experience this day for more than 30 years. For him, experiencing December 21, 2012 means visiting the Maya homeland in the Yucatan and thinking back to the height of Maya civilization, when ancient humans contemplated expanses of time orders of magnitude beyond modern horizons. And, of course, appreciating the fact that the world didn't end yesterday. Got more questions about December 21, 2012? Check www.nasa.gov/2012 for answers. And for breaking science news, stay tuned to science.nasa.gov.